keine Angst, dass das jetzt kommt. Das sind nur die Nachrichten. Das heißt nur, nur, komisches Wort, nur. Nur die Nachrichten, der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. 1, 2.
Been spent. How am I gonna pay the rent? Sitting on my ass. Who mistook the steak for chicken? Who am I gonna stick my dick in? We're not those kids. Sitting on the couch. Not for a life I was a high roller. Bought my kids in a diamond stroller. Bound my calling as a part-time bowler. Traded my wife for a new three-holer. Who mistook these baths for showers? Who fucked up that leaning tower? We're not those kids. Sitting on the couch. Oh, get on a Greyhound and ride away. Live on birthday cake each day. Their money and run away. Cause me and my friends are so smart. We invented this new kind of art. Postmodernists throwing darts. Smoking crack and cutting crack. Who mistook the crap for genius? Who is gonna stroke my penis? We're not those kids. Sitting on the couch. Oh, people are shiny like a brand new book. But if you get a closer look, there's shit on every hand you shook. If you don't believe me, look at your hand. Who made all these things for killing? Whose pussy hole needs filling? We're not those kids. Sitting on the couch. Who mistook the steak for chicken?
Who? Gonna stick my dick in.
We're not those kids. Sitting on the couch. Sitting on the couch. Sitting on the couch. Sitting on the couch.
Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die Nachrichten im Radio. Ich war ja heute, das hatte ich Ihnen schon gestern angekündigt, ich war ja heute mit einigen von Ihnen zusammen bei der IFP. Die IFP, die deutsche phonografische Lobby, die haben mir dann gleich einen riesen Prospekt da mitgegeben. Da bin ich extra heute Morgen hingefahren. Ich bin an der Friedrichstraße ins Taxi eingestiegen, aber der Taxifahrer meinte, das ist ja hier gleich um die Ecke, da fahre ich sie nicht hin. Dann bin ich gelaufen und war genau pünktlich. Die IFP, nicht wahr? Die haben heute ihre phonografische Jahresbilanz-Pressekonferenz gezogen. Und zu diesem Zweck mir total viel Material auch mitgegeben. Die IFP, die haben so ein bisschen erzählt, Bertelsmann und Viva und so, und es geht allen total schlecht auch, und haben ja ein Jahreshandbuch auch noch gegeben und so. Und haben geredet über das Internet, und da geht's nämlich um Internetpiraterie. Da sind sie ganz, da sind sie anscheinend betroffen, und haben dann auch erzählt über Musik-Downloads, dass das jetzt auch legal ginge, Phonoline und so weiter. Da haben sie gesagt, ja, das hätte ein bisschen länger gedauert, leider, aber jetzt ist es ja fertig. Schneller als wir dachten, sagten sie. Bilanz gezogen, nicht wahr, da waren viele Journalisten. Ich mache das eigentlich auch nie wieder, glaube ich. Ich bin aber heute, bin ich dann doch, so die Sonne schien, und ich bin dann doch hingegangen. Dann haben sie so Revue passieren lassen, nicht wahr? Es hätte Napster mal gegeben früher, Napster, das Napster der Musikindustrie, Napster. Das 99 der Musikindustrie, haben sie gesagt, davon wären sie überschüttet und überfahren worden. Aber seitdem hat die IFP, die phonografischen, das ist gleich so eine Dreierbande, das ist der Bundesverband der phonografischen Wirtschaft e.V., dann ist es die Deutsche Phonoakademie, ist vorne auch abgebildet, und die IFP selbst, das ist die Deutsche Landesgruppe e.V., warum auch immer. Die haben gesagt zumindest, sie hätten jetzt 1300 Mails geschrieben an wichtige Unternehmen, in denen sie darauf hinweisen, dass File-Sharing ihnen total illegal vorkommt. Das ist ja fast eigentlich dann so Spam verschicken, nicht wahr? Sie hätten auch 30.000 Instant Messages geschickt an 30.000, muss man sich mal vorstellen, an 30.000 einzelne File-Sharer über die eingebaute Chat-Funktion, haben sie gesagt. Also auch da mächtig gespammt worden ist und angeblich wissen jetzt mittlerweile 74% der Deutschen, das ist alles illegal. Das sei, hörten wir heute bei der Pressekonferenz der IFP, das sei der höchste Wert in Europa, teilweise auch mit ihrer Hilfe, sagten sie zu diesen Journalisten. Die Journalisten waren alle versammelt, die standen schon vorher da, man hat dann ein Kreuzchen gemacht hinter den Namen und konnte sich diese Mappen nehmen und wurde von so einer Frau begrüßt, die sah so aus wie früher, wie diese Leute, die in die Tanzstunde gegangen sind, aussahen. Und die Herren sahen eher alle so aus, auch wie die von der IFP vorne, der Herr Gebhardt oder so ähnlich heißt, der war da, und der Herr Zombik oder so ähnlich war auch da. Die wurden von einem Herrn Schmierer, hieß er nicht, aber so ähnlich, so Schmückelherr, Schmückelbauer, Schmicker, wurden sie auch eingeführt. Der hat auch damit zu tun. Zahlen wurden genannt, der Musikindustrie geht es nämlich total schlecht, ihre Umsätze sind irgendwie nicht mehr, sie haben weniger verkauft, zum Teil mehr, aber größtenteils weniger, und das bringen sie immer in Verbindung mit dieser Zahl von, das habe ich aber auch, da berichten natürlich auch die ganzen anderen Journalisten, die da waren, die haben jetzt alle solche Artikel geschrieben, Zeitungsartikel, und da heißt es, Zahl der illegalen Musikdownloads in Deutschland bezifferte die IFP, auf gut 600 Millionen Jahr 2003. Downloader geben wegen der Nutzung illegaler Angebote wesentlich weniger Geld für Musik aus, hieß es. Dem widerspricht allerdings eine neue Studie Harvard University und der, da fehlen wieder Buchstaben, die Harvard University und der University of North Carolina haben eine Studie gemacht und die sagen, wir haben festgestellt, dass File-Sharing nur einen begrenzten Einfluss auf die Musikverkäufer hat, heißt es in dem Papier. Die Forscher auf Papier gedruckt, die Forscher hätten im Jahr 2002 17 Wochen lang Musikdownloads und Verkäufe in Plattenläden beobachtet. Die Auswirkungen der Peer-to-Peer-Börsen seien statistisch nicht von null zu unterscheiden gewesen. War so vieles heute Vormittag in der super bundespolitischen Bundespressezentralen Konferenz, Bundesgästehaus der Pressekonferenz heute Morgen. 7,4 Millionen Leute würden angeblich, sagt IFP, in Deutschland illegale Musikdownloads downloaden und uploaden. Und deshalb haben sie heute einen Startschuss geschossen, einen kapitalen Startschuss. Sie haben nämlich, die deutsche Musikindustrie hat jetzt nämlich eigentlich haben sie das ja auch kopiert, eigentlich ist es auch eine bloße Kopie, nämlich die Strategie der amerikanischen Musikindustrie, Leute zu verklagen, zum Beispiel Jugendliche oder alte Omas, die gar kein Internet haben, zu verklagen. Sie haben jetzt, heute hätte es einen Startschuss gegeben, wurde berichtet von Herrn Gebhardt, Gerd Gebhardt, phonografischer Leiter der Musikindustrie, der hat nämlich 68 illegale Angebote identifiziert, Leute, die Downloads anbieten, und hat entsprechend Strafanzeigen gestellt, die phonografische Wirtschaft bei der, irgendwo halt, nicht, bei der Staatsanwaltschaft, und sie haben dauernd betont, dass sie das eigentlich gar nicht wollen, dass es nicht ihr Kerngeschäft sei, dass sie das aber müssen, weil, warum eigentlich? Dann wurde, was total interessant gewesen wäre und was nicht gefragt wurde, war natürlich, wer macht das? Wer hat diese 68 illegalen Angebote, IP-Adressen sind es, zu denen jetzt Namen gesucht werden, oder zumindest ISPs, Internet Service Provider, die diese, wie auch immer. Was gar nicht gefragt wurde, ist, wer das macht, wer diese 68 illegalen Damen und Herren da identifiziert hat, ob sie das selber machen, Herr Gebhardt oder Herr Zombik abends nach der Arbeit, oder ob sie da, was ja wahrscheinlich ist, irgendeine Firma angestellt haben, die das für sie macht, oder ob vielleicht die Praktikanten bei der phonografischen Wirtschaft da, das blieb offen. Und offen blieb auch eigentlich, was sie so genau wollen. Eigentlich haben sie immer zu dieser Ausflucht Zuflucht genommen, dass sie das alles gar nicht so richtig wollen, und aber irgendwie müssen, und es sei nicht so schlimm und auch nur Uploader, keine Downloader und sie würden sich lieber außergerichtlich einigen, aber. Und wie sagte das Herr Gebhardt so schön heute Morgen? Es kann jeden treffen. Keiner ist sicher. Kennen wir das woanders, anderswoher? Von woanders? Kennen Sie das? Haben Sie das schon mal gehört? Wir müssen uns schützen, hat er auch gesagt. Er hat auch gesagt, wir müssen uns schützen, wir brauchen den Schutz aller. Aber vor allem hat er eben gesagt, es kann jeden treffen, keiner ist sicher. Haben Sie schon mal gehört, oder?
When I was in middle school, I had a group of friends. We wore jean jacket and sunglasses and we listened to Duran Duran. There were six of us, so when we played it didn't add up, you see. Everybody had a Duran Duran boyfriend but me. I wasn't dating Nick Rhodes, I wasn't dating Roger Taylor, I wasn't dating John Taylor, I wasn't dating Andy Taylor, I wasn't dating Simon LeBond. I was sitting by myself with my collar up, a tear in my eye, an aching in my heart, and my Converse on. My Converse on. My glow in the dark with pink fat laces, zebra striped Converse on. If you are a kid and no one will play with you, stick it out, stay tough, and you'll turn out super cool.
Es kann jeden treffen, keiner ist sicher. Terror im Internet, das Radio. Die Privatkopie wurde gesagt, das private Anfertigen von Kopien sei übrigens für die deutsche phonografische Wirtschaft auch existenzbedrohend. Deshalb setzen sie alles auf den zweiten Korb der Urheberrechtsnovelle des deutschen irgendwas EU, bla. Die Privatkopie sollte nämlich nach ihrer Ansicht auch verboten werden. Sie sind nämlich in ihrer Existenz, und Existenz ist schon ganz schön basic Angelegenheit, sind in ihrer Existenz gefährdet und wollen, so wurde es gesagt, aus der Privatkopie jetzt auch einen Markt machen, weil bisher sei die Privatkopie ja nichts, das liegt ja auch nahe, es ist kein Markt, die Privatkopie, die macht man sich einfach oder die macht man seinen privaten, lebensprivaten Abschnittspartnern, macht man mal eine Privatkopie von seiner Musik oder ihrer Musik, macht sie mir eine Kopie. Und das ist kein Markt, offensichtlich. Das ist einfach nur, das machen die Leute so, einfach so. Vor der Arbeit, nach der Arbeit, bei der Arbeit. Und daraus einen Markt zu machen und diese Privatkopie eben aus diesem, keine Ahnung, wie man das machen soll. Man wird vermutlich sich das Recht, dann eine Privatkopie machen zu können. Was heißt das Recht? Vermutlich kein Recht, sondern man wird sich das kaufen können irgendwie. Das Ganze war sehr, Sie müssen sich vorstellen, das Ganze war so sehr nebulös und wenig konkret, und die Journalisten fragten natürlich auch nichts Interessantes, wie zum Beispiel können Sie vielleicht mal die Liste mit diesen 68 IP-Adressen, haben Sie die vielleicht irgendwo ausgedrückt, können wir die vielleicht schon mal alle pingen? Die werden noch unter Verschluss gehalten zurzeit, und es wurde auch gesagt, wir hoffen mal, dass sich die Staatsanwaltschaft auch, die haben ja auch Wichtiges zu tun, dass sich die überhaupt damit beschäftigt. Und man kann, beziehungsweise man muss ja schon sagen, dass das eigentlich, also ich bin kein Anwalt, aber wer ein Anwalt wäre, der könnte sich ja schon vielleicht mal überlegen, ob man da nicht gleich gegenklagen kann, weil das so ein ganz eindeutiger Fall ist von, zumal die diese Damen und Herren dann auch sagten auf die Frage hin nicht, wird das denn dann sehr teuer oder so, oder was ist denn ihre Vorstellung, wie diese Strafen aussehen könnten, sagte dann Herr Zombik, phonografischer Herr Zombik, wissen Sie, nicht wahr, da gibt es Verfahrenskosten, nicht wahr, Schadenswert, irgendwas, aber vor allem so Verfahrenskosten, und da wird man sich dann hoffentlich außergerichtlich einigen. Und ich glaube schon, das wäre ja eigentlich, wenn sich jemand die Mühe machen möchte, eigentlich ein Fall für so eine Gegenklage, weil da ganz offensichtlich so eine Lobby von so einem Verein von Leuten sich zusammengefunden hat, die das juristische System einzig und allein für ihre eigenen Promotion-Zwecke nutzen, für die Promotion-Zwecke ihrer gerade in den Keller rauschenden Musikindustrie, und so komische, eigentlich gar nicht ernst gemeinte und nur auf das Wiedereintreiben der Verfahrenskosten anscheinend angelegte 68 illegale komische Verfahren anstrengen will und damit die Staatsanwaltschaften, die ja angeblich Besseres zu tun haben, glaube ich persönlich nicht, dass sie Besseres zu tun haben, aber das sagt diese Industrie, diese IFPI sagt das selber, haben Besseres zu tun, aber leider müssen wir, unsere Hände sind gebunden, wir sind gezwungen zu, ob man da nicht vielleicht gegenklagen könnte, weil es ein offensichtlicher Missbrauch des Rechtssystems ist, reine Promo-Aktion. Keiner der Journalisten fragte das. Es waren komischerweise Also ich nicht gedacht, es waren viele da, auch das Fernsehen sagte dann einem befreundeten anderen Journalisten vermutlich so, oh, können Sie vielleicht mal den Stift vorne so halten und ihren Zettel, auf den Sie aufschreiben? Ich war der Einzige, der mit dem Computer aufgeschrieben hat, die anderen hatten so Zettel. Dann meinte der Mann mit der Kamera, der hatte so einen Admiralsanzug an, der sah fast so richtig admiralshaft aus, total ungewöhnlich für so Männer mit Kamera. Er sagte, können Sie vielleicht den Zettel und den Stift so mal so, und dann hat er das auch gefilmt, weil bei so Pressekonferenzen, wenn man filmt man ja, hat man ja nichts zu sehen, weil vorne ist es eher so wolkig, und dann filmt man ganz, ganz scharfe Journalisten in Anzügen, die alle so, komischerweise waren die Radiojournalisten die mir zumindest sympathischsten. Da gab es einen Typ von Fritz, dem Radio Fritz, der fragte zumindest, ja, wie viel darf es denn sein? Bedeutet das jetzt 500 Euro Strafe für diese Leute, und oder bedeutet es 3 Jahre Knast? Und dann gab es auch eine Frau von Multikulti, die sagt so, guten Tag, ich bin hier Frau Multikulti, und droht denn jetzt eine Klagewelle über uns hinein zu schwappen, und die versammelten Gepard-Zombies, und den Namen von dem dritten habe ich echt vergessen, bei dem... Vielleicht fällt er mir später noch ein. Die sagten, nein, nein, natürlich keine Klagewelle, wir machen das mal ganz soft hier. Und dann gab es noch so einen älteren Herrn vom Bayerischen Rundfunk, der heute Morgen auch ins Reichstagsufer gekommen, am Reichstagsufer angelegt hat, und der da nämlich sagte, ja, er hätte ja selber noch nie sich in File-Sharing-Börsen getummelt, darauf gab es darauf brandete der Applaus so die Journalistentribüne rauf und runter, er hat selber noch nie, aber er fragte, na gut, die Downloader, ja, aber was mich interessieren würde, fragte er, das sind die Uploader, was sind das für Menschen, sind das einfach nur Menschenfreunde? Daraufhin sagte Herr Gebhardt von der phonografischen Industrie, Uploader, das sind die Leute, die, wenn sie könnten, auch ihre Wohnung an andere vermieten würden. Und das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Das sind so Sätze, die denke ich mir nicht aus. Dafür stehe ich extra morgens früh auf und gehe zum Reichstagsufer 14, um mir anzuhören, wie Herr Gerd Gebhardt, der, ich kann das auch nochmal nachschlagen, der phonografische Vorsitzende von der deutschen Phonoverbände Musikindustrie Lobby, sagt, Uploader, und das sind die, die gerade verklagt werden sollen, Uploader, das sind die Leute, die, wenn sie könnten, auch ihre Wohnung an andere vermieten würden. Das sind so ganz offene, gar nicht versteckte, sondern so offensichtliche Wahnsinnige, die da in diesem Bundespressekonferenzgebäude, Bundesgästepressekonferenzgebäude zu Pressekonferenzen gebeten werden, die eingeladen werden, aufgebaut oben auf dem Podium. Der Herr Zombik, wenn er richtig so ein bisschen in Fahrt geriet, insgesamt war das ja eher so moll und langsamer, wenn er in Fahrt geriet, dann wippte so der Screen von seinem Laptop so ein bisschen, das sah ganz komisch aus. Uploader, merken sich das, Uploader, das sind die Leute, die, wenn sie könnten, auch ihre Wohnung an andere vermieten würden. Das ist das Radio.
My former life, I was a high roller. Bought my kids in a diamond stroller. Found my calling as a part-time bowler. Traded my wife for a new three-holer. Who mistook these baths for showers?
Ich habe jetzt einen Telefonanruf. Das ist sicher nicht der richtige Zeitpunkt. Busy Tone. Guten Tag, das Radio. Dazu, was mir total neu war und was ich mir echt nicht hätte vorstellen können. Dazu schlug die phonografische IFPI-Industrie. IFPI meinte, man sollte jetzt auch das Sendeprivileg abschaffen für das Radio, von dem ich gar nicht wusste, dass wir eins haben. Aber anscheinend haben wir da ein Sendeprivileg, das nämlich darin besteht, dass das Radio alle Musik, die es gibt, zu jeder Zeit einfach so spielen kann. Und das Sendeprivileg abzuschaffen, was die Idee der Musikindustrie in Deutschland jetzt ist, das hieße, dass bestimmte Musik nur noch zu bestimmten Zeiten für das Radio freigegeben würde. Also im Originalzitat hieß es dann, ja, für Senderechte müsste man auch einen Markt herstellen, Zeitfenster, bla bla bla. Da sind also drei Jungs, die einem da so gegenüber sitzen morgens, die wollen eigentlich aus allem, was sonst einfach so geht, einen Markt herstellen für Senderechte. Das hieße, dass Radios eigentlich nur noch Musik spielen können, dass sie die Rechte, diese Musik zu spielen, kaufen müssen, und es bestimmte Rechte, irgendetwas zu spielen, zum Beispiel Stücke, in denen Peaches vorkommt nach 5, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich wäre. Wären so Stücke wie diese. dass man die nicht, heute ist die Musik, wo Peaches drin vorkommt. Ich habe Peaches mir neulich angesehen, war in der Maria, war eher so ein bisschen enttäuscht, kann man vielleicht nicht sagen, aber ich glaube schon, dass Peaches eigentlich sowas ist, was Peaches gehört eigentlich in die Volksbühne, finde ich. Das sollte ich jeden Tag sollte Peaches in der Volksbühne auftreten, Tag für Tag, und oben steht dann dran Peaches. Wenn ich hier oben im iTunes Peaches eingebe, kommen bei mir aber nur Stücke raus von den Moldy Peaches. The Moldy Peaches. Das Stück hier heißt New York City is like a graveyard. All the rock stars double dating. Und die meinten dann, das Fernsehen dürfte ja auch nicht irgendwie zu jeder Zeit jeden Film spielen, den die wollen, und da gäbe es ja auch einen Markt herstellen, bla bla, weil Radiosender hätten ohne zu fragen Zugriff auf das Gesamtrepertoire. Da sagen sie immer Repertoire. Repertoire ist so das Wort, was sie oft, da gibt es Leute, die bieten Repertoire zum Download an, bla bla, weil Radiosender anscheinend ja Zugriff auf das Gesamtrepertoire haben, Sendeprivileg abschaffen für das Radio. Ich glaube, die machen sich da echt gerade keine Freunde. Und stehen so mit dem Rücken schon so hinter der Wand, mit dem Bauch an der Wand von hinten. So sagte das auch Herr Gerd Gebhardt so schön. Wir sind die Avantgarde des Problems. Und ich glaube, das kann man eigentlich gar nicht besser sagen, so als Musikindustrieller. Wir sind die Avantgarde des Problems. Und Sie hören jetzt weiter den Angriff der Gegenwart. Das ist die Avantgarde der Lösung. Und hinterher haben sie dann, es war ja, das habe ich auch schon gestern spekuliert, dahinter wurde für das leibliche Wohl gesorgt, was auch immer das ist. Viel Fleisch, aber ich finde ja Fleisch auch okay. Fleisch, der Körper, das Radio. Guten Tag. Dann steht man da so mit so diesen anderen Journalisten anscheinend herum, und die sind halt alle so relativ geschniegelt und so zurückgekommen, und einer ist anscheinend gar kein Journalist, sondern der Pressesprecher der GEMA, und die sehen halt alle so ziemlich, die sind alle so Jungs und sehen alle Herren und jüngere Herren und sehen alle so ziemlich gleich aus, und es mischt sich dann so, dass man gar nicht mehr sagen kann, wer ist jetzt hier noch Journalist oder wer ist schon Medien, Musikindustrie oder wer ist hier ein Security Officer, der nur der beruflich unterwegs ist gerade. Das ist dann schwer zu sagen, und man steht an so Stehtischen mit dem ganzen Zeug oder mit dem Computer. Die hatten ja sogar Wireless da. Wahnsinn, haben die auch alles schon. Dann haben sie jedenfalls noch so Tüten verteilt. Ich habe die hier mal mitgebracht, Tüten. Da steht auch irgendwas Komisches drin. Herzlichen Glückwunsch, das steht in der Tüte aufgedruckt. Herzlichen Glückwunsch, Sie halten eine handgefertigte Papiertragetasche aus Deutschland in den Händen. Wir bestätigen, dass bei der Verarbeitung nur umweltfreundliche Papiere, bla bla, sie ist damit lebensmittelecht, diese Tüte. Erst wenn ihr all die Tüten unter die Leute gebracht habt, werdet ihr merken, dass man CDs nicht essen kann oder so, sagen immer die unsere Papiertragetaschen unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Kleine Unregelmäßigkeiten betonen die echte Handarbeit. Kleine Unregelmäßigkeiten befanden sich dann in dieser Tüte. Da haben sie so Tüten verteilt, jedenfalls mit CDs drin, und zwar zufällig ausgewählt jeweils andere CDs. Und ich hatte total zufällig, als wäre es nicht abgesprochen gewesen, Mia in meiner Tüte. Irgendwie eine CD von Mia, das Album von Mia, was ich mir dann gleich noch dort vor Ort an meinem Stehtisch auf den Rechner kopiert habe und weitergegeben habe an einen befreundeten Schülerzeitungsredakteur, der gegrüßt sei. Das haben die einfach alles so hergegeben. Einfach hergegeben. Das können Sie vermutlich gleich schon so als Verkaufszahlen verbuchen. Da sitzen Sie dann hinter so einer spanischen Wand und schreiben Ihre deutschen Verkaufszahlen. Schreiben Sie das alles mit rein. Mia, jetzt heute gestiegen, verschenkt, einfach hergegeben. Das liegt sicher schon in Flugzeugen aus, diese CDs. Da die da halt Wireless haben in ihrem Bundespressekonferenz-Gästegebäude, ließ sich das natürlich auch gleich alles on the spot online verfügbar machen. Und auf diese Weise habe ich meinen Rechner jetzt mit Mia infiziert, was vielleicht viele andere auch schon getan haben. Viele von diesen Künstlern, die, also da ist noch einiges andere drin in dieser Mappe gewesen, die man schon vorher bekommen hat, viele von diesen Künstlern, die von IFP übers Ohr gehauen werden, vertragsmäßig, die sind anscheinend auch mit irgendwas in Berührung gekommen, was ansteckend ist, dumm und ansteckend. Irgendwie sind die mit der Musikindustrie in Berührung gekommen. Und jetzt lassen Sie sich zitieren mit so Sachen wie, das hier ist eine Yvonne Katterfeld, noch nie gehört, aber die sagt, als ich klein war, habe ich davon geträumt, von und für Musik zu leben. Heute kann ich es. Heute kann ich es. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. With some skinny, pretty girl that likes to talk about bands and all I wanna do is ride bikes with you. Heute kann ich es. Angriff der Gegenwart, übrige Zeit und treffe junge Leute, die den gleichen Traum haben. Noch habe ich ihnen nicht gesagt, dass sich der Traum für sie wahrscheinlich nicht erfüllen wird, da nicht genug Geld zur Unterstützung zur Verfügung steht, denn ich hoffe immer noch, dass der Musikdiebstahl im Internet aufhört, sagt Yvonne Katterfeld. Massive Töne, habe ich schon mal gehört, sagen, wie würdest du dich fühlen, wenn du monatelang an etwas gearbeitet hast und man nimmt es dir dann ohne zu fragen weg? Da würde man sich richtig fühlen. Sich fühlen. Reboot FM 104,1. Fühlen. Wie würdest du dich fühlen? Ein Patrick Nu, auch noch nie gesehen, ist hier aber auch abgebildet, sagt, illegale Musikangebote nehmen Newcomern die Möglichkeit, Musik zu machen. Dadurch wird es nichts Neues mehr geben und die Musiklandschaft für alle Fans langweiliger. Ich möchte nur weiterhin Musik für meine Fans schreiben. Das geht aber nur, wenn auch die finanziellen Mittel da sind. Illegale Musikangebote im Netz schaden dadurch nicht nur mir, sondern auch meinen Fans. Patrick Nu sieht aus, als wären seine Fans nicht im Bild. Ben, wer auch immer das ist, sagt, es wird oft bei Vintage, die haben niemanden unter Vertrag, außer so komischen Leuten wie Ben oder Waletzke, merkwürdige Menschen, die sind so künstlermäßig abgebildet. Es wird oft behauptet, dass jeder das Recht dazu hat, sein Eigentum mit anderen zu teilen oder zu tauschen. Ich teile meine Musik gerne mit euch, aber ich möchte selber darüber entscheiden, wie dies passiert. Passiert, was ist heute passiert? Nichts, ich war beim IFP. IFP, komm mal her. Überleg dir mal, ob es deinen Lieblingskünstler heute geben würde, wenn Musik vor 10 Jahren genauso gestohlen worden wäre wie heute. Mein Lieblingskünstler, das fragt Echo Fresh, mein Lieblingskünstler vor 10 Jahren, schon das Gras von unten, Baby. Ich weiß, dass ich ohne meine Fans nicht leben kann. Ich liebe meine Fans und möchte weiterhin, es ist aber dick aufgetragen, meine Musik für sie schreiben. Das geht aber nur, wenn auch die finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind. Illegale Musikangebote im Netz schaden nicht nur mir, sondern auch meinen Fans. Ist das nicht einfach so ein verrutschter Textbaustein? Das ist doch genau das, was Patrick Nu schon gesagt hat. Die kopieren sich selber wie bescheuert. Und dann ein Herr Bernhard Brink hier abgebildet. Viele Leute denken nur an die glamourösen Seiten der Musikindustrie. Die Stars, die Limousinen, die teuren Kleider, von denen Bernhard Brink hier auf seiner Autogrammkarte aber keines trägt. Der ist hier, um einen Star glamourös zu machen, müssen viele Leute hart arbeiten. Auch die Stylistin und die Maskenbildnerin leben von dem Geld der CD-Verkäufer, dass ich nicht lache. Auch die Stylistin und die Maskenbildnerin sind längst entlassen und leben von dem, die leben von gar nichts. Die leben von irgendwas, was Bernhard Brink nichts angeht. IFP. Musik stehlen heißt nicht, dass ein Star kein Designerkleid mehr tragen kann, sondern dass diese Menschen ihren Job verlieren. Das ist so widerlich. Das heißt, dass diese Menschen vom Auto überfahren werden. Musik stehlen heißt, es kann jeden treffen. Niemand ist sicher. Kannst du dich noch, fragt Jeanette, an deine erste, vielleicht Ihnen bekannt, mir nicht. Kannst du dich noch an deine erste CD erinnern und kramst du sie manchmal noch hervor? Kann ein gestohlener Pfeil auf dem Computer dieses Gefühl ersetzen? Da müssen wir Jeanette mal, kann ich mich noch an meine erste CD erinnern und kramst du sie manchmal noch hervor? Sie hat ein widerliches, verkratztes, Plastik, ekliges, durchsichtiges, kaum noch durchsichtiges Cover. Wenn man versucht, das Booklet reinzustecken, geht das Booklet sofort kaputt und verhakt sich in der Mitte. Und die CD ist so alt, dass sie von keinem CD-Player mehr gespielt wird. Die ist ausgelesen. Jetzt soll ich mir das Ganze noch für 99 Cent pro Stück legal runterladen. Kann ein gestohlener Pfeil auf dem Computer dieses Gefühl ersetzen? meine Güte, kann ich mal meine erste CD bitte vergessen? Jeanette. Jeanette zum ersten Mal heute im Radio. Musik ist wie ein Garten, Joachim Deutschland. Mein Gott, wie die Leute. Ich versuche mein Bestes, ihn so schön wie möglich für meine Gäste zu gestalten, doch leider haben sich manche von euch dazu entschieden, meine Blumen rauszureißen und auf meinen fruchtbaren Boden zu scheißen. Das sagt er echt. Das sind so, wenn man so Bilder sucht, es hat neulich mal jemand im Jugendforschungs-Bundesbildungsministerium, ein Staatssekretär gesagt, in so einer Presseinformation, der hat gesagt, stellen Sie sich mal vor, ich habe Ihnen einen Pullover, Ihre Tochter strickt Ihnen einen Pullover und dann nehme ich Ihnen den weg. Und genauso ist es, wenn sie was erfinden und dann nimmt es ihnen jemand weg. Was die Leute an, aber dass Musik wie ein Garten ist und Musik stehlen, Musik wegnehmen, stehlen und rauben, das hieße die Blumen rauszureißen und auf seinen, Joachim Deutschland, seinen fruchtbaren Boden zu scheißen, das ist mir so metaphorisch gesehen ist mir das absolut neu. Er schreibt in Großbuchstaben, es ist mein Garten. Es ist mein kleiner Garten. Raus hier, raus, raus, raus. Mein Produzent, meine Bandmitglieder, die Mitarbeiter meines Tonstudios sind alle ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Sie sind Teil meiner Society, schreibt so. Wenn ihr meine Musik illegal ins Internet stellt, schadet ihr nicht nur mir, sondern auch diesen Menschen und ihren Familienfamilien, ihren Kindeskindern, den Leuten, den illegal von ihnen beschäftigten Putzfrauen. Damit schaden sie noch den Putzfrauen von den Friseuren, von dem letzten Stylist, von den Leuten, die hier diese Autogrammkarten von Zoe ausschneiden. Die drängen sie alle in die Illegalität mit ihrem ins Netz stellen. Pfui. Raubkopieren, sagt Mick, macht es den Nachwuchskünstlern sehr schwer, hochzukommen. Hochzukommen. Denen macht es sehr schwer, hochzukommen. Da gibt's auch hier so dieses, das habe ich auch zuerst, wo wir dabei schon gerade sind, auch zuerst. Da gibt's dieses Jahrbuch, war auch dabei bei meiner Tasche. Und da habe ich auch zuerst gelesen, Jahrbuch pornografische Wirtschaft. Das heißt in Wirklichkeit pornografische Wirtschaft. Aber wenn man so Jahrbuch pornografische Wirtschaft vor sich hätte, da wären sie ja sicher zu Hause auch total traurig, dass sie hier gar kein Bild senden. Und dann sagen einige andere Leute noch einigen anderen Quatsch hier. Die meisten von uns würden nie davon träumen, etwas aus dem Haus unserer Freunde zu nehmen, ohne vorher zu fragen, warum findet ihr es dann okay, unsere Musik ins Internet zu stellen? Es ist genau das Gleiche, es ist Diebstahl. Olli P. Ganz schön blöd. Anybody Else But You habe ich gefunden von dem Olli P. Das ist auch nicht schlecht. Anyone else but you. I kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but jawohl. Jedenfalls Mia. Da war nämlich zufällig Mia bei mir drin. Jedenfalls habe ich jetzt das gleich kopiert da. Und jetzt habe ich Mia hier vorliegen. Ich habe das sogar kurz angehört vorhin. Und das ist schon ganz richtig, die singt da so Sachen. Ich verabschiede mich kurz für ein bisschen Musik und wir melden uns gleich wieder mit Der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Anyone can see in anyone else but we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but squinched up your face and did a dance, shook a little turd out of the bottom of Und diese Band Mia, die singen halt dann immer so Sachen. Zum Beispiel, ich habe das ja echt noch nie gehört vorher. Die singt da zum Beispiel, diese Sängerin singt, ich bin ein Mensch, ich bin für Menschen. Ich bin ein Mensch, ich bin für Menschen. Und ich meine, da braucht man ja wirklich nicht mehr über Deutschland zu sprechen. Also wie das mit Mia und Deutschland wäre, worüber so oft gesprochen wird. Ich bin ein Mensch, ich bin für Menschen. Das ist ja schon so ekelhaft. Darauf stünde die Höchststrafe, hätte man vor 20 Jahren gesagt. Das ist so eklig und widerwärtig. Mensch, 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 Mensch. Das ist echt so doof. Und dann gibt's, ich glaube, das ist so ein Stück gewesen, was ich gehört habe. Da gibt's dann noch im Zitat: Ich protestiere gegen den Gleichschritt. Das ist so ein Protestsong, nicht wahr? Der Protestsong von mir. Ich protestiere gegen den Gleichschritt. Als müsste man nicht gegen das aus der Reihe tanzen protestieren längst, gegen so klug kalkuliert aus dem Takt geraten protestieren und längst für den Gleichschritt. Ja, ich meine, zum Glück sollte man eigentlich überhaupt nicht protestieren. Was soll das auch sein? Protestieren. Man kann ja auch eine Schallplatte aufnehmen. Ist ja auch nicht verboten. Und Luft holen kann ich schließlich später noch, oder was hat sie gesagt? Luft holen kann ich, wenn ich außer Atem bin. Gegen Denkschablonen ausruhen kann ich mich irgendwann immer noch. Ausruhen kann ich mich später noch, sagt sie. Gegen Denkschablonen habe ich auch gehört. Gegen Denkschablonen, das ist schlimmer als Blumfeld. Das muss natürlich heißen, korrekt müsste das heißen auf so einer Platte, für Denkschablonen. Man wäre natürlich total für Denkschablonen. Und das muss natürlich genauso heißen, statt zum Beispiel so Diktatur der Angepassten, wie es da hieß, müsste es natürlich heißen Diktatur, stattdessen muss es natürlich heißen Diktatur der Unangepassten. Das ist es nämlich, worin wir leben. Diktatur der Unangepassten, hat Christoph Schreuf gesagt. Ich fühle, wie sich alles wandelt, auch von mir. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Ich fühle, wie alles gleich bleibt. Angriff der Gegenwart. Ich fühle, wie alles gleich bleibt. Right here, genau hier. Fühle ich, wie alles gleich bleibt. Denkmal des unbekannten Journalisten. Ich stehe am Denkmal des unbekannten Journalisten. Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Wie alles gleich bleibt. Ich fühle. Ich schulde Ihnen ja noch einen unbekannten toten Journalisten, der letztes Jahr, nämlich 2003, bei Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit ums Leben gekommen ist. Und zwar ging das so, der hat zum Beispiel auch, sagen wir, der hat das Denkmal, einer fehlte nämlich noch. Das waren insgesamt 36 unter... auch so witzig, nicht, wenn sie jetzt 68 Musik-Download-Anbieter verklagen, dann gibt's bleiben von den 7,4 Millionen ja irgendwie nur noch 7,3,999 am Ende übrig, oder? Das wird ein schwerer Schlag. Jedenfalls der letzte tote Journalist, der, sagen wir, er hat das Denkmal des unbekannten Journalisten besucht, zu Recherchezwecken und wurde dann oben auf dem, der unbekannte Journalist hat so einen Halsarmband um, wo das so die Besuchergalerie vielleicht ist von diesem Denkmal des unbekannten Journalisten. Und dann stand er da oben, schreibt, denkt, darüber machen wir was, darüber bringen wir was nächste Woche. Denkmal des unbekannten Journalisten in eigener Sache, vorne auf Seite 3. Und dann ist ihm direkt hinten eine Rakete in den Rücken geschossen worden von... Oder so ein irrsinnig schnelles amerikanisches Militär-Testflugzeug hat ihn voll zerlegt oben. Das war 2003, der letzte. Damit sind wir jetzt durch. Total durch. And my Converse on. My Converse on. My glow in the dark with pink fat laces, zebra-striped Converse on. So if you are a kid and no one will play with you, stick it out, stay tough, and you'll turn out super cool. When I go to a party, everybody looks the same. I'm the one they recognize. Everybody knows my name. Everybody knows my name. Ich, ich schulde Ihnen ja auch noch die, den Tagesspiegel von Donnerstag von letzter Woche, weil so wie wir hier die Nachrichten machen, ich lese, das sind jetzt die Nachrichten von letzter Woche Donnerstag. Das ist total uralt, das ist aber auch total egal. Wie war das? Ich fühle, wie alles gleich bleibt. Ich fühle den Wandel an mir. Der Wandel. Kai Hirschmann, 38, ist stellvertretender Leiter des Instituts für Terrorismusforschung in Essen. Kann man grau unterlegt, leicht grau, nicht zu grau, so mittelgrau, in der Zeitung lesen. Berliner Tagesspiegel. Ich verwechsel die immer, die sehen so ähnlich aus. Die werden jetzt auch zusammen ausgeliefert. Der Tagesspiegel. Weil ich lese den ja eigentlich sonst nie. Da haben sie geschrieben über viele Themen in der vergangenen Woche schon. Das ist immer noch aktuell. Da gibt's hier zu lesen über das Auto, über den. Da gab es Preisabsprachen am Bau. Das kennen Sie sicher alles schon, wenn Sie sich gut informieren, immer fit bleiben und sich richtig informieren. Was ich ziemlich krass finde, ist, die haben ein Interview gemacht letzte Woche mit dem Herrn Wolfgang Niedecken von BAP. Und da geht es so, das geht nämlich so: Herr Niedecken, sind Sie bereit, für die hauptstadtbezogene Infrastruktur und die Repräsentation des Gesamtstaates in der Bundeshauptstadt aufzukommen? Da denkt man so, der Tagesspiegel würde, wenn Sie schon mal Wolfgang Niedecken vor dem Mikro haben, würde Sie so eine leichte Frage stellen zum Einstieg, so zum Warmwerden, so, hey Wolfgang, alles klar. Nein, der Tagesspiegel fragt: Herr Niedecken, sind Sie bereit, für die hauptstadtbezogene Infrastruktur und die Repräsentation des Gesamtstaates in der Bundeshauptstadt aufzukommen? Niedecken, totaler Profi, eher einfach nur ich. Tagesspiegel, ja, natürlich Sie, niemand sonst im Raum. Tür zu, Fenster zu, Niedecken und wie heißt der Herr? Das ist Markus Hesselmann, der da mit Wolfgang Niedecken in einem Raum. Ja, natürlich Sie. Niedecken, da reichen meine finanziellen Möglichkeiten nicht, das mit dem hauptstadtbezogenen Infrastruktur zu machen. Naja, mein Tagesspiegel, Sie müssen ja nicht alles alleine zahlen, aber mit Ihren Steuern sollen Sie und die Kölner Mitbürger schon dazu beitragen. Es geht doch um den Vorschlag des Berliner Senats, die hochverschuldete Hauptstadt im Grundgesetz zu verankern, damit sie ganz offiziell vom Bund mehr Geld bekommen kann. Berlin im Grundgesetz verankern? Ist immer Berlin im Grundgesetz verankern. Ganz toll. Ich glaube, Niedecken, dass das sehr schwer zu vermitteln ist. Das läuft ja auf Zentralismus hinaus. Damit habe ich meine Probleme. Ich weiß nicht, was das soll, dass jetzt dermaßen in Berlin alles zentralisiert wird. Also das, was in Großbritannien mit London oder in Frankreich mit Paris passiert, alles nur für die Hauptstadt. Da leiden diese Nationen seit Jahrhunderten drunter. Und warum wir das ausgerechnet in Deutschland machen müssen, verstehe ich nicht so richtig. Tagesspiegel, total hart am Wind. Was haben Sie denn gegen Berlin? Niedecken, gar nichts. Ich finde es wunderbar, dass Berlin wieder Hauptstadt ist. Ist Berlin jetzt schon wieder Hauptstadt? Haben wir gar nicht mitgekriegt. Berlin auch schon wieder Hauptstadt. Hauptstadt jetzt, neu. Ich bin keiner von den Umzugsgegnern, sagt Wolfgang Niedecken. Aber dass das dann doch in dem Maße passieren muss, halte ich für Unsinn. Zum Beispiel die Umzugsgeschichte mit dem BKA von Wiesbaden nach Berlin. Das ist albern. Das BKA ist funktionsfähig. Da leben viele Leute von in Wiesbaden. Da leben noch die Leute von den Friseuren, von den Putzfrauen, von den BKA-Beamten zu Hause die Musik runterloaden, downloaden, leben noch davon, vom BKA in Wiesbaden. Bundeskriminalamt. Warum muss man da mit der Brechstange ran, nach dem Motto, das muss jetzt hierhin, verstehe ich überhaupt nicht. Tagesspiegel, die Angst, Berlin könnte zu dominant werden, ist das nicht ziemlich provinziell? Deutschland, Land der Lokalpatrioten. Das ist ja aus dem Tagesspiegel vom 25. März 2004, den habe ich aufgelesen, nämlich noch in den, da wo die ganzen alten Blätter sind, im Kompost, wie nennt man es, das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Es soll jetzt ja Sommer werden angeblich. Es ist draußen sonnig und warm. Aufgelesen im Müll, der Tagesspiegel vom 25. März. Deutschland, Land der Lokalpatrioten. Niedecken, ich bin kein Lokalpatriot. Das Einzige, wo ich lokalpatriotisch eine Macke habe, ist der 1. FC Köln. Denn ausgerechnet Sie sagen, Sie haben mit Lokalpatriotismus nichts am Hut. Warum singen Sie denn dann Dialekt? Niedecken, ich vermeide den Begriff Dialekt, ich singe Umgangssprache, ich singe die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, das ist kein Dialekt. In Köln gibt es diese Dialekt- oder Mundartbewahrungsvereine, das ist was anderes. Akademie für die kölsche Sprache, die suchen dann immer den Kölschesten. Sind die schon mal an Sie herangetreten? Merkwürdigerweise oder eigentlich logischerweise noch nie, die wissen wohl, dass ich damit nichts zu tun habe. Und der Tagesspiegel lässt nicht locker. Und wenn man das Lokal beim Patriotismus weglässt, was können Sie dann mit dem Begriff anfangen? Es gibt ja durchaus Aspekte am Patriotismus, die okay sind. Man soll sich schon darum kümmern, dass es den Menschen in diesem Vaterland gut geht. Aber wenn wir zwei Sätze weitergehen, sind wir wieder bei Deutschland, Deutschland über alles. Und das ist Käse. Tagesspiegel, Sie sind Fußballfan. Wie gehen Sie da mit der nationalen Symbolik um? Das ist schwierig. 1990 konnte ich gar nicht richtig über die gewonnene WM mich freuen. Mich hat geschockt, dass auf einmal Leute mit diesen schwarz-rot-goldenen Fahnen durch die Gegend liefen. Wenn ich mich da richtig erinnere, 1990, als die Deutschen die WM, das ist da, wo Beckenbauer, sie haben die WM gewonnen in Italien und in Berlin, war ich damals in einem Auto unterwegs mit einem französischen Kennzeichen und man wurde so an jeder roten Ampel, nachdem die Deutschen das Spiel gewonnen hatten, wurde man so angehalten von Nazis im Nebenwagen, die so Arm rausstreckten und immer so brüllten so, Deutschland oder was, weil sie das französische Kennzeichen ja auch von einem Deutschen unterscheiden können. Und dann lief man so den Kudamm auf und ab und es war so alles voller Scherben, kaputter Bierflaschen, es war so richtig so, wird man da entlassen bei Reboot FM, wenn man sagt, das war so Kristallnachts-Feeling? Das sollte man, glaube ich, nicht sagen. Der Kudamm war, das ist so die Taz hat ja mal geschrieben, damals WM 1990, der Kudamm war gaskammervoll. Das ist der Taz nicht gut bekommen. Da haben sie dann mit so einer Leuchtrakete in diese, das war damals noch so dieses Kudamm-Eck-Karree, mit einer Leuchtrakete in dieses Schild reingeschossen, wo drauf stand gerade Beckenbauer, wenn jetzt noch die DDR dazukommt zu unserer Nationalmannschaft, dann sind wir für die nächsten 1000 Jahre unschlagbar und da war ein riesen Brandloch drin und das blieb so stehen, weil Deutschland die WM gewonnen hatte. Da hat jetzt der Tagesspiegel hatte jetzt wohl den Niedecken getroffen und sich gedacht, jetzt machen wir mal mit dem Niedecken ein Interview. Ich habe jetzt mal eine ganz private Durchsage. Mein kleiner Hund Ifpi ist mir entlaufen und falls Sie ihn gesehen haben, meinen kleinen Hund Ifpi. Ifpi, das ist so ein, wie nennt man diese kleinen, das ist so ein kleiner Kläffer, so klein und mehr so weiß und zutraulich und hört auf den Namen Ifpi. Ifpi, Ballfuß, Ifpi, Fass, Ifpi, 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 komm zurück, Ifpi, Ifpi. Falls Sie den kleinen Ifpi gesehen haben, ich hätte ihn schon ganz gern wieder, und ich hoffe, der steht nicht schon am Highway, der Ifpi. Kleiner Hund Ifpi steht am Highway. Ich hoffe halt echt, der läuft nicht auf die Fahrbahn. Ifpi, 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 Ifpi. Das ist ja mehr so das Geräusch, das die machen eigentlich, diese kleinen Hunde. Dieses Ifpi, Ifpi. Das ist, vielleicht können Sie mir da helfen. Das wäre super. Was ich Ihnen auch noch schuldig bin, ist, das ist natürlich die dritte Folge von unserer total beliebten Serie Gentechnisch veränderter Storch. Gentechnisch veränderter Storch macht alles kaputt. Hier mir gegenüber, nein, da ist die. Das war was ganz anderes. Gentechnisch veränderter Storch in der dritten und heutigen und letzten Folge besucht er nämlich, der ersten Staffel besucht gentechnisch veränderter Storch Martha Stewart. Martha Stewart ist diese amerikanische Unternehmerin, die US-amerikanische, mittelnordamerikanische New Yorker Unternehmerin, die hat ja so, angeblich kommt sie, das wurde neulich berichtet, sie kommt so aus kleinen Verhältnissen, kleineren bis mittelgroßen, winzigen Verhältnissen und hat sich ein ziemliches Imperium aufgebaut in den letzten Jahren. Sie hat nämlich sie hat viele Zeitschriften und so viele, sie ist sozusagen das IKEA und die Hausfrauenzeitschrift in einem in den USA geworden, hat so eine Firma. Ich habe mal eine Zeit lang im selben Haus wie sie gearbeitet, daher kenne ich sie ganz gut. Sie ist immer in Chelsea. Sie ist immer ganz adrett und sie ist irrsinnig erfolgreich gewesen, bis sie dann einen blöden Fehler gemacht hat. Sie hat nämlich irgendwie für eine läppische Summe von $40,000 so blöd Insider-Geschäfte mit ihrem Berater und mit den Aktien zu früh verkauft. Schlecht, schlecht. Und jetzt, weil sich in den USA ja der Wind gedreht hat, jetzt wo Menschen ins Gefängnis kommen, die was Falsches gemacht haben mit den Aktien, so muss sie auch, sie ist verurteilt worden und muss jetzt bald auch ins Gefängnis und ihre Tochter hat sogar geweint. Gentechnisch veränderter Storch jedenfalls, kommt also so das Treppenhaus hochgeflogen mit seinen Flügeln bei Martha Stewart und klingelt bei Martha Stewart und kommt rein zu Martha Stewart und dann haben Martha Stewart und gentechnisch veränderter Storch haben miteinander sowas ähnliches wie, ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass sie miteinander, wir haben 2004, aber es ist nicht so, dass sie jetzt in der Folge von gentechnisch veränderter Storch besucht Martha Stewart direkt Sex miteinander hätten. Das wäre komisch, aber für den Moment könnte man sagen, dass sie haben so eine Affäre. Gentechnisch veränderter Storch hilft Martha Stewart und zuvor noch, bevor sie sich dann außerhalb des sichtbaren Bildausschnittes zurückziehen, verwüsten gentechnisch veränderter Storch und Martha Stewart noch Martha Stewarts Apartment, wodurch bei Martha Stewart, die war ja immer so sehr auf Ordnung bedacht, die war ja so, das war ja so dieses Hausfrauenvorbild, die war ja immer dieses ganze, sie hat ja so ein Hausfrauenordnungsimperium sich da aufgebaut, immer alles adrett, gut aufgeräumt, all das, wodurch jedenfalls bei Martha Stewart irgendwie sich so ein traumatisches irgendwas löst und sie so ganz befreit und unter Anleitung von gentechnisch veränderter Storch so ihre eigene Wohnung verwüstet und in Unordnung bringt und alles umschmeißt und dann ziehen sie sich zurück. Und in der zweiten Staffel von gentechnisch veränderter Storch gibt es dann noch die Folge, wo Martha Stewarts Tochter, weil nämlich Martha Stewart da mittlerweile schon im Gefängnis ist, wo sich ihre Tochter in gentechnisch veränderter Storch verliebt. Was der aber nicht erwidert, gentechnisch veränderter Storch macht wie immer alles richtig und bringt alles wieder in Ordnung. Und das ist natürlich total sehr gut. Ich habe für Sie, das war gentechnisch veränderter Storch am Dienstag, ich habe für Sie noch was gelesen. Das habe ich auch aus dem Müll aufgesammelt vorhin, wo der Wind immer die alten Blätter hinweht. Da hat nämlich der Tagesspiegel war vor Ort, als Bianca Jagger Angst um unsere Freiheit hatte. Sie war nämlich in Berlin. Die Ex-Frau des Rolling Stone und Jörg Schönbohm debattierten über Terrorbekämpfung. Da haben eine ganze Menge Leute mittlerweile drüber geschrieben. Tagesspiegel war aber zuerst dran, deshalb dürfen die auch zuerst hier vorgelesen werden. Und die schreiben da nämlich in ihren Tagesspiegel mitten hinein, dass sie aus Nicaragua kommt, das sagt Bianca Jagger gleich zu Beginn. Sie sagt es immer gleich zu Beginn. Das kann man in alten Interviews nachlesen. 1945 wurde sie geboren, da war Anastasio Somoza Präsident, ein Militär, der sich an die Macht gemordet hat, das Land als seinen Privatbesitz betrachtete und die Menschen als seine Sklaven. Als er starb, hinterließ er seinen Söhnen Ländereien, Fabriken und 100 Millionen US-Dollar, kommt mal zum Besuch von Bianca Jagger. Mehr als 50 Jahre lang war der Somoza-Clan in Nicaragua, das ist jetzt so eine lange Hintergrundgeschichte, nicht wahr, an der Macht. Eine Zeit, in der die Menschen keine Rechte hatten. Heute haben sie ja beides, haben sie ja Linke und Rechte in Nicaragua. Da also kommt Bianca Perez Morena de Macaista her, so hieß sie, bis sie, das lässt sich leichter aussprechen, 1971 in Paris Mick Jagger von den Rolling Stones heiratete. Und nun war sie, und darum geht's hier, in Berlin als eine, die für Bürgerrechte kämpft, am Mittwochabend im Max und Moritz, einer Kreuzberger Kneipe, eingeladen vom Aspen-Institut. Grüße nach Aspen. Mit schnellen Schritten ist sie auf dem Podium. An den winzigen Füßen trägt sie viel zu dünne Schuhchen. Kann man das sagen? Das würde man nur bei einer Frau vermuten. An den winzigen Füßen. Würde man es über Schönbohm, mit dem sie da an seinen riesigen Füßen trug, Schönbohm, viel zu dicke Stiefelchen. Keine Ketten, das ist jetzt wieder Bianca Jagger. Keine Ringe sieht man. Sie guckt ernst, im Gegensatz zu Schönbohm sicher auch. Sie spricht ernst. Sie dankt Amnesty International und sagt, dass sie Berlin liebe. Dann über die, wer sagt das schon nicht, wenn er oder sie mal in Berlin ist, dann über die Situation, dass der Krieg gegen Terror in USA zur Beschränkung der Freiheit geführt habe, dass die Regierung im Namen der Terrorbekämpfung unkontrollierbar wäre, dass dies nicht mehr zur Sicherheit führe und so weiter. Mit auf dem Podium sitzen Jörg Schönbohm, der Innenminister von Brandenburg, und Jörg Lau, der auch nirgendwo fehlt, von der Wochenzeitung Die Zeit. Gleichnamige Wochenzeitung Die Zeit. Menschenrechte, Opfer des Kriegs gegen Terror ist die Frage des Abends, wo ja immer nur so unbelebte Materie, nur so Zeug wie Rechte bei draufgehen. Menschenrechte, Opfer des, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, das zweite Opfer des Krieges die Menschenrechte und das dritte und vierte Opfer, das ist meistens gar nicht mehr abgedruckt, ist die Frage des Abends, steht hier. Schönbohm, der Konservative, der Ex-General, der Sicherheit vor Freiheit stellt, riesige Füße, riesig schwere Schuhe und verdächtige Personen aus dem Land weisen möchte. Und Bianca Jagger, die nach der Scheidung 79 den Namen Jagger behielt, weil er Türen öffnet, schwupp, schon drin, die Schönbohm lieber geschlossen hielte, die Glamour Girl war und seit den 90er Jahren Aktivistin für quasi alles ist. Quasi. Für Naturschutz, Menschenrechte, den Regenwald, einen internationalen Gerichtshof gegen die Todesstrafe, die US-Invasion in Bagdad und den Überwachungsstaat. Haben wir den etwa schon, den Überwachungsstaat? Ich hoffe doch nicht. Schönbohm und Jagger für Jeff Gadmin vom Aspen-Institut, nochmal Grüße nach Aspen, sind die beiden Gegensätze, Vertreter der ganz unterschiedlichen Meinungen zum Thema. Aber zu dem wird am Ende gar nicht so viel gesagt. Zweimal besteht Schönbohm darauf, dass die Frage sei, was wir höher schätzen, Freiheit oder Sicherheit. Menschen, sagt Schönbohm, die Angst haben, nutzen ihre Freiheiten nicht, sagt Schönbohm, steht hier. Und dass wir in Deutschland Probleme mit Moslems hätten. Er sagt, wir müssten entscheiden, ob wir Terror akzeptieren. Das ist natürlich ein klares, nicht Terror akzeptieren, schwierig. Bianca Jagger fragt, ob es keine anderen Antworten gäbe. Sie bleibt fast den ganzen Abend ernst. auch ich bleibe hier fast den ganzen Abend ernst, aber jetzt. Die Sprache des Abends ist Englisch. Bianca Jagger spricht Englisch, der Zeitjournalist und Jörg Schönbohm, jeder mit seinem persönlichen Akzent. Und Schönbohm sorgt sogar dafür, dass die informationelle Selbstbestimmung unübersetzt in die Debatte einfließt. Was für ein Held, der Schönbohm. Da lacht auch Bianca Jagger ein kleines Lachen und dabei strahlt ihr Gesicht und man kann sich vorstellen, dass New Yorker Fotografen hinter ihr herrennen und die Klatschreporter über sie berichten und der Tagesspiegel gleich irgendwie eine halbe deutsche Postanzeige aus der Zeitung wirft, um das zu drucken. In New York, da wohnt sie, das schreiben die alle. In New York, da wohnt sie. Nebenan von Martha Stewart. Sie hat einen nicaraguanischen und einen britischen Pass wegen der Ehe mit Mick Jagger. Die gemeinsame Tochter Jade ist heute hochbezahltes Model und Schmuckdesignerin, ein Jet-Set-Mädchen, meine Güte. Mick Jagger selbst war lange Jahre mit dem Model Jerry Hall verheiratet, wer hätte das gedacht, bis er mit 56 Jahren erneut Vater wurde. Unfreiwilliges Ergebnis der Affäre mit dem brasilianischen Fotomodel Luciana Moritz. Was hat das hier zu suchen? In dieser schillernden, das ist es nämlich, Familie nimmt sich Bianca Jagger erstaunlich ernsthaft aus. Das ist so der Running Gag, dieses erstaunlich ernsthaft. Bei ihrem kleinen Auftritt in Kreuzberg ist schnell vergessen, mit wem sie verheiratet war. Mit wem war sie noch verheiratet? Vielleicht rufen sie an, wenn sie sich das gemerkt haben. Mit wem war Bianca Jagger verheiratet? Schnell vergessen. Kleiner Auftritt in Kreuzberg zwischendurch. Da sitzt eine Frau, die für ihren Kindheitstraum kämpft. Alle Menschen sollen in der Gewissheit leben können, unverbrüchliche Rechte zu haben. Und wenn sie in der öffentlichen Wahrnehmung trotzdem die Ex von Mick Jagger bleibt, stört sie das nur aus einem Grund, dass Männer nie als der Ex einer Frau wahrgenommen werden. Von Ariane Bemmer. Nicht Männer werden nie. Schönbohm wird er wahrgenommen als der Ex von Brigitte Seebacher-Brandt. Da wird er kaum wahrgenommen als der ihr Ex. Da haben wir im Hintergrund Musik. Wir melden uns dann nochmal kurz wieder zu den Nachrichten. Und danach ist Dienstagabends hier ein Sendeplatz freigeräumt worden für die Jungle World, die danach für sie Radio herstellen wird. The bottom of your pants, I don't see what anyone can see in anyone else but you. Hier ist das, keine Angst, bitte. Das war's schon fast. Im Hintergrund spielen sich natürlich wie jeden Tag unglaubliche Ereignisse ab. Der Spiegel meldet gerade Superminister außer Kontrolle. Der Herr Clement ist anscheinend total außer Kontrolle geraten. Er unterläuft jede personelle oder inhaltliche, nennen sie das mittlerweile, inhaltliche Entscheidung der Sozialdemokraten. Er ist jetzt anscheinend heute Abend, das war nämlich vor einer Stunde noch nicht zu lesen, der ist außer Kontrolle geraten. Falls Sie den kleinen Hund Ifpi sehen und Wolfgang Clement so an Ihnen vorbeischießt, dann bringen Sie doch bitte den super. Dieses Kontrolle ist eh so ein Ding, darüber werden wir noch mehr reden müssen. Die Frau Rice muss jetzt auch irgendwas sagen in den USA und der Klimagipfelentscheidung ist auch schlecht ausgegangen. Es darf erst viel ausgestoßen werden und dann muss erst wieder gewählt werden und dann darf auch wieder was. Das ist alles komisch ausgegangen gestern Nacht. Da sind sie lange aufgeblieben, um das zu verfolgen. Das haben wir hier nicht übertragen können, leider, weil unsere Leitung nicht stand. Superminister außer Kontrolle. Emissionskompromiss. Wer zahlt die Zeche? Hier steht es im Spiegel, steht das immer schon sofort. Der kleine Mann zahlt mal wieder die Zeche. Auf Kosten des Superminister außer Kontrolle. Wahnsinn. Angriff der Gegenwart, übrige Zeit. Sie hören Stücke mit Peaches im Hintergrund und danach hören Sie noch einen Moment Radio. Sie könnten im Hintergrund vielleicht Ihren Nachrichten anschalten, weil da ist das mit dem Clement und der Rice sicher im Fernsehen auch nochmal zu sehen als Bild und als Ton. Machen Sie es aus oder so. Angriff der Gegenwart, übrige Zeit, Radio. Reboot FM 104,1. Das ist ein Radiosender. All the yuppies getting married. All the yuppies getting buried. Singing in the cities like singing on the prairie. Cemetery.